DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier zwei unserer Themen: chinesische Investoren, besser als ihr Ruf, und kaufe Aktien, wenn die Kanonen donnern, die Börse und der Erste Weltkrieg. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag ihren China-Besuch beginnt, wird sie keine Gelegenheit auslassen, um für Investitionen in Deutschland zu werben. Bisher haben sich die meisten Investoren aus Fernost entgegen ursprünglicher Befürchtungen als Segen für deutsche Unternehmen erwiesen. Informationen von Shang Danhong.
Es war eine Sensation, als 2002 der insolvente Flugzeugbauer Dornier von der chinesischen Firma Delong übernommen wurde. Bald darauf ging auch Delong zugrunde. Pleiten, Pech und Pannen begleiteten die ersten Versuche der chinesischen Investitionen in Deutschland. Die Chinesen waren unerfahren und die deutschen Übernahmekandidaten waren finanziell in einem schlechten Zustand.
Viele waren praktisch insolvent. Das Kaufvolumen war mit ein paar Millionen Euro eher gering,
sagt Wang Wei, China-Direktor der Beratungsgesellschaft KPMG. Zudem konzentrierten sich die Übernahmen und Beteiligungen auf den Bereich des Maschinenbaus. Diese erste Phase der chinesischen Übernahmegeschichte in Deutschland reichte seiner Meinung nach bis in das Jahr 2008. Es folgte 2009, das Jahr des größten weltwirtschaftlichen Einbruchs seit dem Zweiten Weltkrieg. China legte ein Konjunkturprogramm von 460 Milliarden Euro auf. In Deutschland zwang die Rezession viele Unternehmen in die Knie. Eine einmalige Chance für Zukäufe, dachte man in China.
Die Chinesen waren auf Brautschau hier. Die Deutschen zeigten ihnen die kalte Schulter. Sie wollten ihre Unternehmen nicht im denkbar schlechtesten Marktumfeld feilbieten.
So Wang Wei. 2010 platzte der Knoten.
Bereits im ersten Quartal erholte sich die deutsche Wirtschaft. Auch der Markt für Übernahmen und Beteiligungen belebte sich. Viele Unternehmen hierzulande haben eingesehen, dass sie ohne einen starken Partner eine solche Krise nicht noch einmal überleben würden.
So trafen dynamisch wachsende chinesische Unternehmen, die es auf die deutsche Technologie und den europäischen Markt abgesehen hatten, endlich auf fusionswillige deutsche Firmen. Und die Chinesen sind wählerisch geworden.
Über 90% der seit 2001 von Chinesen gekauften deutschen Unternehmen waren nicht insolvenzgefährdet. Im Gegenteil, die meisten wiesen gute Umsätze und solide Finanzen auf.
Auch Weltmarktführer sind darunter, die sogenannten Hidden Champions. So wurde Anfang 2012 der Betonpumpenhersteller Putzmeister vom chinesischen Baumaschinenkonzern Sanyi übernommen. Die Marktführerschaft vom Putzmeister war den Chinesen aus der Provinz Hunan über eine halbe Milliarde Euro wert. Die bis dato größte chinesische Investition in Deutschland wurde bereits nach wenigen Monaten getoppt. Mit einer knappen Dreiviertelmilliarde Euro stieg Weichai Power beim Gabelstaplerhersteller Kion ein. Es sind längst nicht nur Maschinenbauer, die im Fokus chinesischer Investoren stehen. Auch Autozulieferer, Elektro-, Konsumgüter- und Hightech-Unternehmen seien für die Chinesen besonders attraktiv, sagt KPMG-Experte Wang Wei, der mit den meisten der über 40 Übernahmefälle vertraut ist. Das ist allerdings nur ein Bruchteil dessen, was sonst auf dem deutschen Beteiligungsmarkt läuft. Mit anderen Worten, Schlagzeilen wie China-Invasion oder Ausverkauf der Hidden Champions haben mit der Realität wenig zu tun. Trotzdem taugt jedes Übernahmegeschäft durch China als Aufregerthema.
Das hat einerseits mit dem kommunistisch geprägten System zu tun, andererseits sind es unterschiedliche Unternehmenskulturen,
sagt Oliver Amons von der Hans-Böckler-Stiftung. Die Deutschen haben Angst, mit dem Geld aus China auch chinesische Arbeitsbedingungen einzuführen. Die gewerkschaftsnahe Stiftung hat deswegen drei Traditionsunternehmen mit chinesischen Inhabern unter die Lupe genommen und kam zu einem überraschenden Ergebnis.
Die Unternehmen, die übernommen worden sind, sind bis jetzt operativ selbstständig belassen worden. Es wurden jetzt keine Kündigungswellen beobachtet oder dass dort Tarifverträge nicht oder Tarifbindungen nicht berücksichtigt wurden,
sagt Emons. In allen drei Fällen stieg die Zahl der Beschäftigten sogar. Produktionshallen wurden vergrößert und Forschungsstandorte ausgebaut. Das Fazit der Studie: Chinesische Investoren haben sich bislang kooperativer verhalten als viele Finanzinvestoren.
Chinesische Mutterkonzerne helfen zudem den deutschen Töchtern, den chinesischen Markt zu erschließen. Es ist also eine Win-Win-Situation entstanden.
So Wang Wei. Die chinesischen Zukäufer stünden erst am Anfang. Spektakulärere Fälle würden bald folgen. Einen Mangel an Käufern wird es also nicht geben. Auf der anderen Seite rechnet Ökonom Emons damit, dass immer mehr deutsche mittelständische Unternehmen zum Verkauf stehen werden.
Das ist einfach der Problematik geschuldet, dass wir eine Nachfolgeproblematik in den Unternehmen haben. Also viele Familienunternehmen, wo sich kein Nachfolger finden lässt, die dann verkauft werden. Dann werden wahrscheinlich Chinesen als Bieter häufiger in solchen Bieterverfahren zum Zuge kommen.
Noch überwiegen die positiven Erfahrungen mit chinesischen Investoren. Noch sind einige deutsche Töchter Weltmarktführer und werden von den Mutterkonzernen behutsam behandelt. Aber bereits die nahe Zukunft bereitet Emons Sorge.
Aber in 10 Jahren, wenn das Mutterunternehmen aufgeholt hat oder dieses Know-how sich angeeignet hat, oder in 5 Jahren, das geht ja relativ zügig mittlerweile, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist dann?
Sagt Oliver Emons von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einem Beitrag von Shang Danhong. Das italienische Luxusmodehaus Keton zeigt, wie man trotz Krise gute Geschäfte macht. Die Aktiengesellschaft, die unter anderem edle und sündhaft teure Anzüge herstellt, ist auf Expansionskurs. Produziert wird ausschließlich in Italien. Hier sind in den letzten Jahren hunderte Arbeitsplätze entstanden. Hier hat Keton im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in großem Stil expandiert. Kürzlich wurde ein neuer Showroom in Mailand eröffnet.
In einer kleinen, feinen Straße in der Mailänder Innenstadt hat das Modehaus Keton seit Anfang des Jahres sein Geschäft, eher eine Repräsentanz. Selbst am Sonntag werden hier edle Anzüge und Hemden verkauft. Schwere, dunkle Limousinen fahren vor. Die Kunden kommen aus aller Welt. Üblicherweise macht man einen Termin, wenn man hier einkaufen will.
Ich bin Antonio De Matteis, amministratore delegato della Keton, azienda napoletana. Produciamo altissima qualità.
In aller Kürze stellt sich Antonio De Matteis vor, der Geschäftsführer. Keton, das neapolitanische Unternehmen, produziere höchste Qualität, sagt er. Oben im 2. Stock gibt es einen Verkaufsraum, groß wie eine Bahnhofshalle. An diesem Sonntag ist gerade wenig los. Das Ambiente von Luxus und Exklusivität hat viel Raum, um zu beeindrucken. Mittendrin der Unternehmenschef, heute berät auch er die Kunden.
Heute ist Sonntag und ich bin hier im Showroom und nicht am Meer. Ich warte auf meine Kunden, spreche mit ihnen, finde heraus, was sie brauchen. Das machen alle Unternehmer so. Das ist nichts Besonderes, sondern ganz normal. Wir arbeiten aus Leidenschaft. Die Leidenschaft ist sehr wichtig.
Antonio De Matteis trägt natürlich einen eleganten Anzug mit gelber Krawatte. Er hat einen engen Zeitplan, gleich, so sagt er, komme noch il Presidente vorbei. Die Zeit für ein paar knappe Antworten nimmt er sich dennoch. Die Anzüge von Keton zählen zu den teuersten der Welt, mit Preisen ab 5.000 Euro aufwärts. Die Maßanzüge sind deutlich teurer. Hinten an einem Tisch werden gerade 2 Asiaten beraten, die offensichtlich einiges bestellen wollen. Darüber, wer die Kunden sind, gibt man keine Auskunft, aber Mitglieder von Königshäusern gehören ebenso dazu wie Staats- und Regierungschefs. Keton macht 80% seines Umsatzes im Ausland. Die edle Kleidung geht unter anderem in den USA, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in London und Paris über den Ladentisch. Made in Italy funktioniert in diesem Segment und deshalb hat die AG in den letzten Jahren nochmal expandiert mit neuen Geschäften dort, wo das Geld ist. Während anderen italienischen Unternehmen regelmäßig vorgeworfen wird, sie würden nicht oder zu wenig investieren, hat Keaton in den vergangenen Jahren genau das Gegenteil getan. In Arzano, einem Vorort von Neapel, hat Keaton eine Schneiderschule gebaut.
Sicherlich war die Schneiderschule das größte Investment, das Keaton in den letzten 15 Jahren machen konnte. Das war sehr wichtig und hat unsere Belegschaft und unsere Handwerkskunst deutlich verjüngt. Im Jahr 2000 betrug das Durchschnittsalter unserer Arbeiter noch 55 Jahre. Heute ist es 36 Jahre. Das war eine ungeheure Arbeit und mit viel Stolz arbeiten wir weiter daran.
1956 wurde Keaton in Neapel gegründet. Inzwischen sind in Italien 780 Arbeitsplätze entstanden. Etwa 20.000 Anzüge entstehen pro Jahr in Handarbeit. Ein Großteil der Stoffe wird in der firmeneigenen Weberei gefertigt. Alle Arbeitsschritte bis zum fertigen Anzug geschehen in Italien. Die Produktion ins Ausland zu verlegen, käme für De Matteis nie in Frage, trotz der schwierigen Bedingungen in seinem Land.
Die Politiker sollten anfangen zu arbeiten. Das haben sie noch nie getan. Bisher haben sie nur gestohlen. Sie müssen arbeiten, jeden Tag. Sie sollten ins Ausland gehen und gucken, wie es die anderen machen. Wir haben Neapel, eine wunderbare Stadt. Es reicht, nach Barcelona zu gehen. Da kann man begreifen, was Neapel brauchte, um besser zu werden. Man muss sich nur umgucken und tagtäglich arbeiten, so wie wir das machen.
Basta guardare e basta lavorare tutti i giorni come facciamo noi.
Aus Mailand berichtete Jan-Christoph Kitzler. Vor rund 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Er wirkte sich in vielen Wirtschaftsbereichen verheerend aus. Kein Wunder, wenn schon kurz nach Kriegsbeginn der Aktienhandel an den deutschen Börsen de facto zum Erliegen kam. Den Regierenden in Berlin kam das nicht einmal ungelegen, ganz im Gegenteil. Sie taten alles, damit sich an dieser Situation nichts ändern werde. Aber warum war die Börse dem Deutschen Kaiserreich im Ersten Weltkrieg ein Dorn im Auge? Wir blicken zurück.
Der Erste Weltkrieg war in wirtschaftlicher Hinsicht vor allem eines, eine Materialschlacht. Die Industrialisierung hatte ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht und auch das Töten auf den Schlachtfeldern trug das historische Siegel der Moderne in Form industriell produzierter Waffen. Wirtschaftlich gesehen stellte diese Materialschlacht zuallererst einen Kraftakt für die kriegsführenden Staaten dar. Aus finanzieller Sicht schien ein langer Krieg kaum machbar zu sein. Die meisten Beteiligten gingen deswegen davon aus, dass sich der Krieg schnell entscheiden würde. Auch deshalb zogen die Soldaten mit großer Euphorie in die Schlacht.
Kinder, wie sind wir doch feine Haushalt? Und der Kaiser, unsere drei Kronprinzen, immer mit dem Mann. Und wir, jeder Stoß, ein von Tod. Jeder Schuss, ein Flug. Jeder Tritt, ein Flug. Jeder Klapp.
Während das Reich mobil machte, ging es an den Börsen drunter und drüber. Die wenigsten Investoren hatten mit dem Ausbruch des Krieges gerechnet. Am 28. Juli 1914, nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns gegen Serbien, brachen die Aktienkurse ein. Zwei Tage später zog man schließlich die Reißleine. Die wichtigste Börse des Deutschen Kaiserreiches in Berlin wurde geschlossen, um weitere Panikverkäufe zu verhindern.
Eigentlich in allen europäischen Börsen hat sich kurz vor Ausbruch des Krieges, als sich abzeichnete, dass die mehr oder weniger verhaltenen Friedensbemühungen nicht funktionieren würden, sind schon die meisten Börsen auch in den Keller gegangen und haben schon die ersten Schwächezeichen gezeigt. Und unmittelbar bei Ausbruch des Krieges wurde dann auch dann an den meisten europäischen Börsen auch den neutralen Staaten der Handel eingestellt.
Sagt Franz Josef Leven vom Deutschen Aktieninstitut in Frankfurt. Zuerst traf es nur den Handel mit ausländischen Wertpapieren. Dann kam fast der gesamte offizielle Börsenhandel zum Erliegen. Gehandelt wurden Aktien fast nur noch zwischen Großbanken oder in einem ungeregelten grauen Markt mit wenig Transparenz.
Also soweit wir das jetzt nachvollziehen können und die Daten haben, sind die Kurse im Laufe des Krieges gestiegen, aber mehr oder weniger parallel zu den Lebenshaltungskosten, sodass sich keine reale Wertsteigerung ergeben hat. Und natürlich sind sogenannte kriegswichtige Produkte wie bestimmte Rohstoffindustrien oder wie die Montanindustrie ein Stück stärker gestiegen als andere Industriezweige, die eher Konsumgüter hergestellt haben oder die Dienstleistungen angeboten haben, weil die halt im Krieg nicht so stark gefragt waren.
Das ist die Logik hinter dem Börsenspruch, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Denn das Material für die Materialschlachten stellen Unternehmen her. Und die Aktien dieser Unternehmen stehen natürlich hoch im Kurs, wenn deren Waren auf den Schlachtfeldern niederschmettern und permanent Nachschub gefragt ist. Dass die offiziellen Börsen im Kaiserreich über weite Strecken des Krieges geschlossen blieben, hatte neben den Kriegswirren vor allem aber auch einen Grund. Und der hängt wiederum mit dem Wesen des industrialisierten Krieges zusammen. Denn der erfordert nicht nur Unmengen an Kriegsmaterial und permanenten Nachschub, sondern auch ausreichend Geld, um die Produktion dieses Materials finanzieren zu können. Und dieses Geld versuchte sich der Staat in Form von Krediten direkt von den Bürgern zu leihen. Der Staat gab also Kriegsanleihen heraus. So rief der damalige Präsident der Reichsbank, Rudolf Hafenstein, den Untertanen des Kaiserreiches zu.
Und darum, meine Herren, wie unser Kaiser in Riga seinen Truppen zurief, frisch an den Feind, mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen zum Siege über alle Feinde Deutschlands, so mag es auch für unsere siebente Kriegsanleihe gelten und hinaustönen ins Land. Mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen, helft kämpfen und siegen, zeichnet Kriegsanleihe.
Der Staat hatte damals also überhaupt kein Interesse daran, dass die Bürger ihr Geld anderweitig, zum Beispiel in Aktien, investierten, sagt Franz Josef Leven.
Ja, der Wunsch oder die Notwendigkeit, den Krieg zu finanzieren, war einer der wesentlichen Beweggründe, warum der Handel an der Börse eingestellt wurde durch die Regierung. Man wollte halt nicht, dass die Anleger Geld in Aktien investieren von Unternehmen, die vielleicht auch vom Krieg profitieren durch ihre Produktion. Sondern man wollte halt, dass die Anleger ihr Geld in Kriegsanleihen des Staates investierten, um damit halt den Kauf von Rüstungsgütern zu ermöglichen.
Die Rechnung ging auf. Viele Bürger folgten dem Aufruf, sie übernahmen die Schuldscheine und liehen dem Reich auf diese Weise ihr Geld zur Kriegsführung, während die Börsen geschlossen blieben. Der offizielle Börsenhandel wurde erst nach dem Krieg wieder aufgenommen.
Soweit der Beitrag von Mischa Erhardt über die Börse im Ersten Weltkrieg. Und das war's auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Schönes Wochenende und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.